Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie dann zu dieser Abenddiskussion herzlich begrüßen. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir eine Reihe von ehemaligen Germanistenstudenten hierfür gewinnen konnten. Und wir hatten uns im Vorfeld überlegt, dass es insbesondere auch für diesen zweiten Teil unseres Kolloquiums, also der Teil, der sich mit Ausbildung und Beruf beschäftigt, dass es in dem Zusammenhang natürlich besonders interessant ist, von Erfahrungen zu hören, von ehemaligen Germanistikstudenten, die dann selbst den Berufsweg beschritten haben. Moderiert wird diese Runde von Stefan Lohr. Er ist Kulturjournalist beim NDR, darüber hinaus auch vielfältig in anderer Funktion tätig. Unter anderem leitet er auch die Herrenhäuser Gespräche, die hier in diesen Räumlichkeiten auch regelmäßig stattfinden. Wir freuen uns sehr auf die Runde und ich übergebe damit das Wort an Stefan Lohr. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Kleine Korrektur. Selbst die Tätigkeit der Moderation der Herrenhäuser Gespräche in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung, Zusammenarbeit nämlich von NDR Kultur und Volkswagen Stiftung, ist Bestandteil meines Jobs im Kern. Und ich moderiere die. Es gibt eine Redaktion für diese Herrenhäuser Gespräche in einer engen Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und meiner Redaktion. Und auf Stiftungsseite ist das Katja Ebeling, die auch im Raum ist. Heute Abend zum Abschluss des heutigen Tages, bevor Sie sich dann, weil ich den Nachmittag hier war, darf ich das sagen, das Abendessen wirklich verdient haben, sitzen sechs Menschen vor Ihnen, die unter anderem Germanistik studiert haben, im Zeitraum Ende der 60er Jahre bis Anfang des neuen 21. Jahrhunderts an den Universitäten in Berlin, FU und HU, in Düsseldorf, Heine-Universität, Goethe-Universität Frankfurt am Main, in Hannover, als sie noch Technische Universität oder Universität Hannover hieß, heißt heute Leibniz-Universität, in Mainz und in Marburg. Und wir können berichten von Auslandserfahrungen in Frankreich, nämlich in Dijon bzw. Paris. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich die fünf Teilnehmer auf dem Podium jetzt nicht einzeln vorstelle, sondern die erste Runde dazu nutze, dass sie sich selber vorstellen und zunächst nur eine Auskunft geben über ihre gegenwärtige berufliche Position und Tätigkeit. Dann haben Sie mal so einen Querschnitt. Ja, Sie sehen uns ja auch an, dass hier ältere Semester auf den Flügeln sitzen mit Herrn Rolf und mit mir. Und zwischendrin, also insgesamt ist das ja ungefähr auch eine Generation Abstand, die wir hier dokumentieren. Und nun ist es so, dass ich dieses Gespräch moderiere und die Tatsache, dass ich das moderiere, hängt mit meinem Beruf zusammen und mein Beruf hängt in der Tat damit zusammen, dass ich auch, und zwar hier in Hannover, Germanistik studiert habe, im Studiengang für höheres Lehramt. Ich bin gegenwärtig Leiter der Literaturredaktion von NDR Kultur. NDR Kultur ist eine Hörfunkwelle für was früher so das klassische dritte Programm war, für Präsentation klassischer Musik, für Literatur. Ich verantworte mit meiner Redaktion Lesereien wie Am Morgen und Am Abend vorgelesen, wo also Sprecherinnen, Sprecher, Schauspieler klassische und zeitgenössische Texte lesen. Ich bin zuständig für Autorenlesungen als Veranstaltungen in dem Literaturhaus in Hannover, Zusammenarbeit mit Katrin Dittmar, aber weil das NDR-Sendegebiet so groß ist, mache ich das auch in Rostock und in Hamburg entsprechend mit den Literaturhäusern. Und eben diskursive Reihen wie hier in Hannover die Herrenhäuser Gespräche, zu denen gibt es ein Pendant in Hamburg mit der Zeitstiftung Kulturdiskurs im Bucerius Kunstforum. Ich bin mit dieser beruflichen Position ziemlich zufrieden. Ja, Sie lachen. Ich möchte das auch von meinen Gesprächsteilnehmern hören. Ich bin auch deswegen zufrieden, weil in einer sich ändernden Medien- und Kulturumgebung ich noch über ein Budget für die eben beschriebenen Aufgaben verfüge, dass wir Honorare und dergleichen in einer angemessenen Weise zahlen können. Das ist ja eine Auseinandersetzung immer wieder und die öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehprogramme fahren gerade ziemlich rigide Sparprogramme. Also das begründet die Zufriedenheit. Und ich bin frei von dem Stress einer größeren Karriereerwartung, weil in wenigen Monaten 63 Jahre alt ist das absehbar, dass ich in den nächsten 2 Jahren über Unruhetätigkeiten im Ruhestand nachdenken muss. Soweit zu meiner Figur. In diesem Sinne Katrin Dittmann.
Ja, also danke, Stefan Lohr. Ich bin hier beim Literaturhaus Hannover, einem freien Träger, also einem eingetragenen Verein. Ich bin Geschäftsführerin und mache die Programmleitung. Anders als vielleicht manche sich unter einem Literaturhaus vorstellt, ist es aber auch recht übersichtlich bei uns. Ich finde, hoffe nicht so sehr in dem, was wir tun, aber in dem, womit wir es leisten. Punkt Zufriedenheit. Ich könnte mir also vorstellen, noch ein paar Kolleginnen und Kollegen mehr zu haben als die eine, die ich habe. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr zufrieden, weil ich sagen kann hier, das wird auch viele interessieren, die sich gerne in so ein Berufsfeld hinein möchten, man kann da sehr viel selber machen und auch etwas dafür tun, dass man diese Position sich erarbeitet und hält, weil ich zum Beispiel auch für die Finanzierung zuständig bin und es mir doch auch gelingt, eine 250.000 im Jahr dafür zusammenzubekommen. Das stellen sich manche auch nicht mehr so vor, dass es geht, aber es geht. Und das Schöne ist, ich habe es gerade gestern unserem Gast Feridun Saymoglu gesagt, an dieser Arbeit ist das Schönste, dass man auf sehr viele Leute trifft, nicht nur unter den Autorinnen und Autoren, sondern auch unter den anderen Büchermenschen, mit denen man sich gut verständigen kann oder mit denen man über bestimmte Dinge sogar verständig ist. Daran habe ich bei der vorhergehenden Diskussion zum Thema Inhalte der Germanistik auch schon oft gedacht. Also es ist ein Job, sage ich mal, wo man ein bisschen Allrounder ist und wo man aber auch von den Inhalten etwas wissen muss und man kann es da zeitweilig schön haben und zeitweilig ist es natürlich wie überall sonst auch manchmal ausgesprochen unschön. Die Kooperation zum Beispiel mit NDR Kultur. Und das ist dann.
Katrin Dittmann, war der Anteil des Germanistikstudiums zwingend für die jetzige berufliche Position oder ist das eine gute Qualifikation, die es jedenfalls nicht verhindert, diesen Job erfolgreich zu machen?
Letzteres in jedem Fall. Ich denke, dass man ich sage das große Wort durch mal, eine Liebe zur Sprache haben sollte, auch Texte und Literatur mögen muss, ja, und etwas von den Inhalten verstehen. Man kann das sicherlich auch noch über andere Wege erlangen. Ich glaube, Michael Krüger ist Buchhändler. Lutz Arnold hatte sein Studium abgebrochen. Also das ist so ein Bereich, wo man auch sicherlich quer einsteigen kann. Ich habe aber selber Germanistik im sogenannten Nebenfach. Ich bin Politikwissenschaftlerin, Magisterarzt eben auch. Ich habe es nie als hinderlich empfunden, sondern im Gegenteil als doch schon sehr gut, diesen Hintergrund zu haben.
Frau Dr. Kopp.
Ich arbeite bei S. Fischer als Lektorin für die deutsche Gegenwartsliteratur. Das heißt, arbeite zusammen mit Autoren wie Judith Herrmann, Christoph Ranzmeier, Clemens Meyer. Der Hauptpunkt der Tätigkeit ist, mit diesen Autoren an ihren Texten zu arbeiten und dann im Haus sozusagen eine Art Relaisstelle zu sein, dem Autor immer zu vermitteln, was macht das Haus mit seinem Text, mit seinem Buch und für sein Buch. Und umgekehrt dem Haus zu vermitteln, was ist es für ein Autor, was ist es für ein Buch. Spannend finde ich sehr die nahe Tätigkeit mit den Autoren, immer dabei zu sein, was entwickeln sie, wie sind die Ideen, was ist der Stand der Dinge, und das ist wirklich eine sehr intensive und persönliche Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite ist ein Verlag ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das funktionieren muss und da sind die einzelnen Abteilungen höchst professionell, was Marketing, Vertrieb anbetrifft, das, was wir eben mit dem Begriff der Ware bezeichnet hatten. Und da eine Position zu haben, die vermittelt, das finde ich das Spannende und Interessante. Dazu kommt so ein bisschen Dinge nach außen, auch Lehrtätigkeiten, nicht mehr an der Uni, an der ich vorher gearbeitet hatte oder im germanistischen Bereich, sondern mehr im Bereich des literarischen Schreibens. Am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig beispielsweise oder in Hildesheim, wo man das literarische Schreiben lernen kann, dort jetzt Lehraufträge wahrzunehmen, was einerseits die Förderung der jungen Autoren anbetrifft, aber auch das poetologische, das ästhetische Reflektieren des eigenen Tuns. Und da vielleicht auch mal die Frage, dass da natürlich die Germanistik, die ich studiert habe, fundamental wichtig ist. Also sowohl in der Zusammenarbeit mit den Autoren kann ich zurückgreifen auf die literaturwissenschaftliche Ausbildung, die ich habe, einfach ein Repertoire an Texten, die man gelesen hat, welche das nun auch immer sind, literarische, um dann mit den Autoren irgendwie angemessen über ihr eigenes Arbeiten sprechen zu können, wie dann natürlich auch in der Lehre, um einfach einen Hintergrund zu haben, auf dem man dann jungen Autoren einzelne Hilfestellungen geben kann.
Zufriedenheitsgrad ist hoch, höre ich so an der Stimmlage.
Hört man das? Ja, extrem. Ja. Nein, es ist einfach durch die Nähe zu den Autoren, zur Kunst, zur Literaturproduktion. Es sind spannende Menschen, es sind Künstler, es ist manchmal wahnsinnig anstrengend und herausfordernd. Sie sind unglaublich eitel, egoistisch, größenwahnsinnig. Aber das dann in Bahnen zu lenken, sodass am Ende ein Buch herauskommt, das seine Leser findet, das macht einfach Spaß. Die Frage nach Karriereschritten, ich bin jetzt Lektorin, es gäbe darüber die Programmleitung, mein Chef ist leider nicht unwesentlich älter als ich, unser Verlagsleiter auch nicht so wahnsinnig viel älter als ich, der wechselt in ein anderes Haus. Ich stelle mir die Frage natürlich, ich mache das jetzt seit 10 Jahren, es gibt aber nur sehr wenig Häuser, die ein vergleichbares literarisches Programm haben, wo ich einfach bei der Literatur und bei solchen Autoren bleiben kann und stelle bisher immer fest, ich mache das sehr gerne in dieser Position mit diesen Aufgaben, lieber als in ein Haus zu gehen, das ein etwas gemischteres Programm hätte, wo ich mehr Verantwortung habe, also da ist meine Eitelkeit nicht groß genug.
Markus Meyer.
Schönen guten Abend. Ich bin Leiter Unternehmenskommunikation der Scholz und Frenz Gruppe sowie deren Finanzholding Comarco. Das ist eine der größten Kommunikationsgruppen im deutschsprachigen Raum. Knappe 1300 Mitarbeiter haben wir über ganz Deutschland verteilt, auch in der Schweiz und in Österreich. Und ich bin dort für die gesamte interne und externe Kommunikation als Pressesprecher verantwortlich. Das bedeutet Marketing, Events, die klassische PR-Arbeit, Vorstandskommunikation, das Thema Social Media natürlich auch, Literatur etc., was wir eben so alles in dieser Gruppe machen. Und ich finde, ich habe sicherlich einen der schönsten Jobs, den man sich vorstellen kann.
Neben Papst.
Den möchte ich nicht haben, den Job, obwohl ich gehört habe, dass man da ja auch abtreten kann neuerdings. Das funktioniert auch.
Ist das eine Andeutung Ihrer Unzufriedenheit, wenn die auf Abtreten zu sprechen kommen?
Nein, bei mir ist das Abtreten im Job sozusagen mit inbegriffen. Ich bin ganz begeistert von meinem Job, denn er ist sehr eigenverantwortlich und gleichzeitig habe ich die große Freude, mit ganz vielen unterschiedlichen, spannenden Menschen in ganz Deutschland zu tun zu haben, die alle in ihrem Bereich, den sie machen, in der Kommunikation unheimlich intelligent sind und ich lerne aus diesem Grund eigentlich jeden Tag auch etwas dazu.
Und welche Rolle würden Sie Ihrem Germanistikstudium zuweisen in der Bewertung, in der Bedeutung, bis zu Ihrem bisherigen Berufsziel gekommen zu sein?
Um den Job zu bekommen, den ich habe, ist Germanistik nicht so entscheidend. Für mich selber war es eine ganz tolle Erfahrung, Germanistik zu studieren. Ich war schon immer sehr begeistert mit der Sprache, mit der Literatur und in meinem Job ist es sehr wichtig, mit Sprache umzugehen. Ich denke, 75% meines Jobs macht in irgendeiner Form die Sprache, die Schrift tatsächlich aus. Ob es Pressemitteilungen sind, die man schreibt, ob man ins Internet schreibt, das soll es ja auch geben. Und vieles andere mehr ist die Kommunikation einfach unfassbar wichtig in meinem Job. Und dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass ich das studieren durfte.
Dr. Viktor Otto.
Ja, ich bin auch Pressesprecher wie Herr Meyer. Pressesprecher des Arbeitgeberpräsidenten, eine Funktion, die die meisten kennen. Den Verband, der dahinter steht, kennen die wenigsten. Ich kannte ihn kaum, bevor ich dort selbst anfing zu arbeiten. Das ist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Und dort bin ich Abteilungsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also das heißt, ich bin zuständig fürs, wie auch Herr Mayer, für Internetfragen. Ich bin zuständig für Reden der Hausleitung, also Reden, die der Präsident hält oder die anderen hohen Funktionsträger des Hauses. Und bin für die Pressearbeit zuständig, Pressekonferenzen, Presseinformationen, der ganze Beritt. Und das mache ich naturgemäß nicht alleine, sondern in einem Team von insgesamt 7 Leuten. Das ist ein Internetredakteur, 2 Sekretärinnen, ein stellvertretender Pressesprecher, der zum Beispiel heute die Pressearbeit gemacht hat, wo ich nicht da bin. Und ein stellvertretender Abteilungsleiter, der sich darum kümmert, dass es organisatorisch einigermaßen läuft. Davon versuche ich mich in meinem Alltag ein wenig freizuhalten, weil Journalisten, das wird Herr Lohr bestätigen, wenig Verständnis für Sätze wie heute kann ich nicht, heute muss ich Abrechnungen machen haben.
Ja, bei Kulturjournalisten ist das Verständnis immer ein bisschen größer als mit der Meute, mit der Sie so zu tun haben, in der Wirtschaft. Sagen Sie etwas über den Anteil des Germanistikstudiums und der Beschäftigung mit der Germanistik, war ja bei Ihnen besonders intensiv, im Verhältnis zu dem jetzt gefundenen Job.
Also ehrlich gesagt, kein unmittelbarer Bezug. Und würde das auch vielleicht im Fortgang des Gesprächs anhand des einen oder anderen Beispiels illustrieren. Also mein Stellvertreter als Pressesprecher ist Kunsthistoriker. Als ich das den Altvorderen in unserem Hause, die hauptsächlich Jura und Volkswirtschaft studiert haben, präsentiert habe, war die Euphorie grenzenlos. Es funktioniert einwandfrei, aber es ist keinerlei Bedingung. Also ich würde sagen, Sprache, das ist das große verbindende Element, Kommunikation, auch weil ich selber mal Journalist werden wollte, die Freude an Journalisten. Ich mag Journalisten. Ist ja rein statistisch, seid ihr ja noch unter Arbeitgebervertreter, so bei Gewerkschaften und so. Aber ich mag Journalisten und deswegen mag ich auch den Umgang und dieses Vermittelnde, was Frau Grob betonte, das macht mir Spaß, wenn es auch anders ist. Aber zwischen den hochmögenden Vorstellungen meines Hauses und der Realität, die die Medien mitschreiben, zu vermitteln.
Können Sie sich vorstellen, nochmal zu wechseln, sozusagen auf die andere Seite, auf die journalistische Seite? Das ist ja ein Thema in diesem Beruf.
Ja. Also ich habe den Eindruck, das kann vielleicht Herr Rolf auch besser ausführen, dass es durchlässiger geworden ist. Früher war das so, einmal die Seite gewechselt, weg aus dem Journalismus, dann war man verbrannt für die Branche. Und inzwischen erlebe ich das in der Hauptstadtpresse immer mehr, dass Leute aus Lobbyberufen in ernstzunehmende Ressortzuständigkeiten von großen Blättern wechseln und dann auch wieder zurück und es eigentlich nicht mehr der Aufreger ist. Aber für mich selbst sehe ich da den unmittelbaren Bezugspunkt nicht. Also da müsste ich dann, glaube ich, schon als Germanist jetzt Finanzberichterstattung machen zu wollen. Gibt's auch bei großen Zeitungen, aber da, nee, Mathe war nicht so mein Fach.
Vielen Dank. Ulrich Rauf.
Ja, guten Abend. Also für mich war das Germanistikstudium nicht unmittelbar Berufsvoraussetzung. Sonst hätte ich, ich habe Germanistik nicht studiert. Ja, damit bin ich eigentlich schon am Ende, zumindest also des wichtigsten Teils des Geständnisses. Also ich leite jetzt trotzdem, darf ich seit fast 9 Jahren das Deutsche Literaturarchiv in Marbach am Neckar leiten. Als man mich da ansprach damals, also ob ich zur Verfügung stände, da habe ich auch gesagt, also bitte gehen Sie ein Häuschen weiter. Da sitzt ein gestandener, qualifizierter Germanist. Aber dem Angebot ist man nicht gefolgt, weil man offenbar jemanden suchte, der etwas mehr vielleicht, was weiß ich, etwas robuster gestrickt war und etwas mehr vielleicht für die Verwaltung und so übrig hatte. Und dadurch, dass ich also zuvor, also schon eine Reihe von Jahren Feuilletonchef bei der FAZ gewesen war, hatte ich eine gewisse Verwaltungserfahrung, also hatte ich immerhin also mit 70, 80 Leuten ständig zu tun, die irgendwie organisiert werden wollten. Jetzt in Marbach sind es noch ein paar mehr. Wir sind jetzt laut aktueller Auskunft 232 Leute. Also mit allen. Marbach besteht aus 3 Hauptbestandteilen, einem Museum beziehungsweise deren 2, einer großen Bibliothek und einem Archiv, also einer großen Handschriftenabteilung. Letztere ist vermutlich das bekannteste Teil von Marbach, also die Autorenvor- und Nachlässe. Was weniger bekannt ist, ist, dass wir auch Philosophen sammeln, eben nicht nur Belletristik sammeln, nicht nur Literatur, sondern auch seit einer Reihe von Jahrzehnten Philosophen, philosophische Archive und Nachlässe, darunter also sehr bedeutende wie Martin Heidegger, Karl Jaspers, Hans Blumenberg, viele andere. Und dass wir auch große Verlagsarchive sammeln. Also das spektakulärste war vor 3 Jahren der Erwerb der Archive von Suhrkamp und Insel. Wir sammeln auch Germanisten. Und das ist unser wissenschaftshistorischer Teil, unsere kleine wissenschaftshistorische Abteilung. Wir sammeln also die bedeutenden Leute des Faches, also von den frühen großen Figuren bis in die Gegenwart. Also vor einem Jahr haben wir den Nachlass von Gerd Mattenklott übernommen und den von Friedrich Kittler ebenfalls. Sie sehen, also damit ist man durchaus dann also in der Gegenwart unterwegs. Dass ich vorher schon mal was anderes gemacht habe, was auch hier heute Abend schon eine Rolle spielt. Ich bin ja beruhigt, dass Sie Journalisten mögen, denn ich war eine ganze Reihe von Jahren auch einer und bin das sehr, sehr gerne gewesen. Das war auch mein ursprünglicher Berufswunsch. Also zum Abitur kam immer die lokale Presse, macht ein Foto von den Klassen und fragte, was man denn werden wolle. Und dieser Zeitungsausschnitt, der fiel mir 20 Jahre später mal in die Hand. Und ich war ganz verblüfft zu sehen, dass ich damals schon Journalist werden wollte. Das habe ich dann also auch für eine ganze Reihe von Jahren machen dürfen. Und das waren ausgesprochen glückliche Jahre. Und davor habe ich noch was anderes gemacht. Und zwar lange als Übersetzer gearbeitet, vorwiegend aus dem Französischen. Und sehr viel für Verlage gearbeitet, auch Buchreihen selber gemacht und betreut. Das heißt, ich war also erst bei den Verlagen und dann bei den Zeitungen im klassischen Printsektor, so lange wie es dem gut ging. Und seit es dem nicht mehr gut ging, bin ich da, aber nicht deswegen da weggegangen, aber jetzt bin ich eben im Archiv angekommen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Rauf. Sie haben gewissermaßen schon in unsere zweite Informationsebene hineingearbeitet, indem Sie schon ein bisschen diesen Bildungsgang erläutert haben, dass schon beim Abitur eine berufliche Vorstellung existierte, die Sie auch realisiert haben und dass es dann nachher zu beruflichen Modifikationen nicht unerheblicher Art gekommen ist, also aus der freien Tätigkeit über die journalistische Tätigkeit in verschiedenen beiden wichtigen großen Tageszeitungen in Deutschland bis zu Ihrem jetzigen Geschäft. Frau Grob, bei Ihnen habe ich in Kenntnis der Daten Ihres Lebenslaufes, insbesondere Ihrer Bildungsbiografie, gesehen, dann doch eine starke literarisch-germanistische Ausbildung, die zudem, darüber sollten wir dann auch sprechen, ja zum Teil auch im Ausland stattgefunden hat. Sie müssen ein bisschen was erzählen von diesem Studiengang, den Sie besuchen konnten, ob es den noch gibt, inwieweit er empfehlenswert ist. Ich glaube, wir müssen bei dieser Diskussion unterscheiden, obwohl ich da der Germanistik nicht zu nahe treten will, gewissermaßen zwischen der Nähe zur Literatur, die muss ja nicht zwingend was damit zu tun haben, dass man auch Germanistik studiert hat. Im günstigeren Falle hat man durch ein Germanistikstudium die emphatische Nähe zur Literatur nicht verloren. Es gibt auch andere Beispiele. Aber mir fällt eben auf, dass wir hier mindestens 4:2 einen eher literarischen Schwerpunkt bilden in den beruflichen Realisationen zu den mehr kommunikationsorientierten. Aber sagen Sie noch mal, die Intensität, Sie haben ja ziemlich lange, Sie haben vorhin gesagt, seit 10 Jahren, Sie haben auch im Verlag noch mal ziemlich lange ein Volontariat gemacht und sich da sozusagen von einem Praktikum, glaube ich, an rangerobbt. Wann entwickelte sich denn die Vorstellung, ja offenbar doch relativ früh, dass das eine berufliche Konsequenz Ihres Studiums sein könnte? Um das zu erklären, kriegen Sie jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil Sie müssen ja diesen Studiengang ein bisschen erläutern können.
Es wird alles chronologisch aufgebaut. Ich hatte nämlich nach meinem Abitur ein Praktikum gemacht bei der Rheinzeitung, weil ich Journalistin werden wollte. Nach dem Praktikum wollte ich nicht mehr Journalistin werden. Auch dafür kann ein Praktikum gut sein. Es war sogar in der Kulturredaktion, also eigentlich hätte es mir helfen müssen, aber das, was mir dieser Redakteur da vor Augen gestellt hatte, von wegen wirklich Kleintierzüchterverein und frei und dann Lokalredaktion, das schien mir alles zu mühsam. Ich habe Germanistik in Mainz studiert, in Mainz, weil ich wirklich nach Dijon wollte, weil es da diesen sehr schönen Studiengang gibt für Geisteswissenschaftler, der auf den Magister und die Maîtrise hingearbeitet hat. Ich weiß nicht, wie die das jetzt machen, ehrlich gesagt, wie das mit dem Bachelor und Master ist, ob die das so fortsetzen können. Wir waren damals auch relativ neu noch, vielleicht der vierte Durchgang. Und ich weiß, dass wir damals auch mit den Verwaltungsmenschen und Professoren zusammengesessen haben, um diesen Curriculum erstmal auch zusammenzustellen. Was muss man in Frankreich, was muss man in Deutschland denn überhaupt machen, damit das am Ende alles anerkannt wird? In Frankreich Germanistik im Hauptfach zu studieren, ist natürlich ein bisschen Unsinn, aber da habe ich dann halt sehr viel Französisch und Literaturwissenschaft gemacht. Fand das auch selbstverständlich dann, als ich nach Mainz zurückkam, letztlich als ich dann promoviert habe, auch Georges Perec und die französischen Ulipisten in meine Promotion mit hineinzunehmen. Und zwar jemand wie Bruno Hillebrand und Christian Schärfe, die auch eine germanistische Arbeit, eine literaturwissenschaftliche war. Und wenn das einen Frankreich-Anteil hat, war das völlig in Ordnung. Das war dann erst ein anderer Kollege, der da sehr konsterniert reagierte, wodurch mir bewusst wurde, dass das eigentlich gar keine rein germanistische Arbeit ist. Aber es waren dann eben diese zwei Professoren Hillebrand als Professor und Schärf als sein Schüler sozusagen, die mich da auch haben weitermachen lassen an der Uni. Und deswegen hat es sich dann irgendwann parallel entwickelt. Ich wollte gerne an der Uni bleiben. Und die haben mir die Freiheit auch gegeben, mir und einigen Mitstudenten, das umzusetzen, was wir gerne wollten. Wir hatten Lehraufträge und hatten dann die Idee der Selbstreflexion unseres Faches. Das war genau der Zeitpunkt, als wir uns fragten, ist nicht die Germanistik eine Kulturwissenschaft? Ist es nicht eine Medienwissenschaft? Und dann haben wir angefangen, eine Vortragsreihe auf die Beine zu stellen. Wir haben ein Buch herausgegeben. Die Kollegen waren wahnsinnig offen und damals die Lehrenden, sich zu beteiligen daran. Das fand ich eine große Freiheit. Eine Stelle gab es dafür nicht. Das heißt, je weiter ich dann an der Uni fortschritt, auch mit der Promotion, wurde mir irgendwann klar, jetzt muss man sich schon mal um sowas wie eine Laufbahn oder eine Karriere Gedanken machen. Und es stellte sich heraus, dass das in Mainz nicht möglich sein würde, auch gerade mit den zwei Lehrenden nicht, weil Hillebrand dann einfach in Ruhestand gegangen war und Schärf nicht die Mittel hatte. Und parallel hatte ich aber immer Praktika in Verlagen gemacht, weil man ja wusste, man muss auch einen Praxisanteil haben, man muss sich da selbst kümmern. Das war für mich dann sehr schnell bei Fischer und da dann auch immer zu allem Ja gesagt, was sich an Möglichkeiten ergab. Nach dem ersten Praktikum, wiederum in der Presseabteilung, habe ich dann auf der Buchmesse Kaffee gekocht, habe ich im Marketing gearbeitet, habe ein Jahr lang Anfragen bearbeitet, die von außen kamen. Warum ist das Cover grün? Kann ich die E-Mail-Adresse von Thomas Mann haben und sowas? Was mir eine gute Insicht in das Haus ermöglicht hat. Ich dachte aber immer, ich bleibe an der Uni und der Verlag ist das, wo ich so nebenbei mein Geld verdiene. Weil es damals ja noch nicht so dringlich war, an graduierten Kollegs zu arbeiten oder so, sondern ich habe mir das halt eben durch die Verlagsarbeit finanziert. Und in dem Moment, als mir klar wurde, dass mit der Uni-Laufbahn, das funktioniert doch anders als mit großem Engagement und viel Freiheit, Dinge selbstständig auf die Beine zu stellen, in dem Moment rief dann der Verlag an, ob mich am Volontariat interessieren würde. Ich hatte immer gedacht, es gibt da sowieso keine Stellen. Diese gab es dann und die hatten mich wohl seit 2 Jahren im Hinterkopf, was ich nicht wusste. Und so bin ich an das Volontariat gekommen. Das hat dann eben 2x1 Jahr gedauert. Dann gab es eine Assistenz, die Gott sei Dank nach irgendeinem halben Jahr beendet war, weil sich personell Veränderungen ergeben hatten. Und dann bekam ich den unbefristeten Vertrag und mache das seitdem sehr glücklich und ja, den Kontakt zur Uni hat sich so ein bisschen dann verloren und jetzt aber durch die letzten Lehraufträge kommt er wieder, was mir irgendwie große Freude macht. So war der Weg.
Auf die Uni-Kontakte kommen wir nochmal zu sprechen, auf die neuen, die man durch Lehraufträge und auch auf die, die man möglicherweise noch zum Herkunftsinstitut oder zum Promotionsstandort hat. Katrin Dittmann, bei Ihnen lief das ein bisschen anders. Sie haben schon angedeutet, dass die Germanistik eher das Nebenfach war. Wie war dann die Entwicklung bis zu der jetzigen beruflichen Position?
Ich habe auch allen Ernstes, als ich den Titel des heutigen Podiums hörte, Germanistik und Karriere, kurz überlegt, ob ich meinen Werdegang als eine Karriere auffassen würde. Ich weiß es einfach nicht. Ich will damit nicht kokettieren, nur ich habe oft den Eindruck, es hing auch an vielen Zufällen und an auch manchen Entwicklungen, die ich, sagen wir, selbst beim Studienabschluss und erst recht nicht beim Abitur hätte absehen können. Also ich wusste auch, weil ich kann gar nicht mehr sagen, ob es damals schon Literaturbüros oder Häuser gab oder so etwas. Und ich bin, glaube ich, selber mit Mitte 20 das erste Mal zu einer Autorenlesung gegangen, muss ich zugeben. Ich hatte dieses Studium gemacht, eigentlich wollte ich immer ins Museum sozusagen. Dafür habe ich ja dann das Falsche studiert, weil ich vielleicht aus Übermut, kann man vielleicht gar nicht vermuten bei der Fächerwahl, aber vielleicht aus Fehlleitung dachte, ich interessiere mich jetzt für das Bestehende, die Politikwissenschaft, die Gesellschaftswissenschaften. Ich habe ja auch Geschichte noch studiert und wollte was in dieser Richtung machen, dass ich dann wieder sozusagen bei den Büchern, bei den Geschichten ankommen würde. Damit hatte ich gar nicht so gerechnet. Und ich zähle ja anders, als Sie vorhin so charmant gesagt haben, uns trennt nicht eine Generation. Ich bin nicht platinblond, sondern weiß, uns trennt höchstens eine halbe. Und ich gehöre zu diesen geburtenstarken Jahrgängen, in denen man, wenn man sagte, man studiert Germanistik, immer zu hören kriegt, ach, du machst den Taxenschein. Das war schon so damals diese übliche Floskel. Und ich habe keinen, nicht mal einen Führerschein gemacht, aber es war schon so ein bisschen vorsichtshalber, sozusagen. Und das ist dann auch, hat dann auch geklappt. Es war so, man hat alles Mögliche gemacht. Ich habe im soziokulturellen Zentrum gejobbt, ich habe Büros geputzt, ich habe in der Schleifmittelfabrik Fieberscheiben eingeschweißt im Akkord. Ich habe aber auch immer bemüht, mich um Textarbeit an Texten zu bleiben. Ich habe dann, das war die große Zeit der AB-Maßnahmen, dann glücklich auf Eigeninitiative eine sehr schöne Zeit beim Institut für Denkmalpflege verbracht, was heute noch alles über Steinkreuze und Kreuzsteine und auch über Steinkonservierung, nicht mehr alles, aber im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und bin dann, habe noch mal so ein Zusatzmodul, würde man jetzt vielleicht sagen, Kulturmanagement mir dann angetan und bin dann über diese verschiedenen Wege und Umwege zu der Kulturarbeit gekommen. Und angefangen hat das bei diesem Literaturbüro, Literaturhaus auch mit einem 800-D-Mark-Job und Teilzeit. Man traf sich einmal im Monat im hiesigen Kanapé, kennen vielleicht hier einige, und unterhielt sich über Literatur. Und da war dann aber sozusagen meine Chance, auch mit Förderern, die Interesse hatten, da mehr für die Literatur in der Öffentlichkeit zu tun, so etwas aufzubauen. Das, was wir jetzt hier in Hannover vorfinden, natürlich mit den wechselnden Vorständen, aber sozusagen doch ein kleines, hoffentlich auch feines Literaturhaus daraus zu machen. Also das war so ein bisschen auch Learning by Doing und zu sagen, das ist eine Karriere. Ich habe jetzt natürlich auch innerhalb der Institution geht's auch nicht mehr weiter. Ja, da müsste man woanders hingehen. Was ja auch vielleicht noch möglich wäre, aber das ist natürlich, das wissen alle, die im Kulturbereich, gerade im freien Bereich arbeiten, man wird nicht reich, man wird auch nicht berühmt, aber man hat eine ganz schöne Arbeit und wird sich dann sicherlich vielleicht mit dieser Institution fortentwickeln.
Also müsste man jetzt schon ein Resümee ziehen, es gibt keine klaren Autobahnen von Examen oder Promotion zur beruflichen Realisierung. Das ist deutlich geworden und ich würde jetzt gerne nochmal bei Herrn Otto nachfragen, ähnlich wie Frau Grob, Sie haben auch promoviert, Sie haben auch richtig in der Germanistik promoviert, die haben auch publiziert, die haben mitgearbeitet an der Tucholsky-Ausgabe. Das heißt, angelegt war da ja durchaus eine intensive fachwissenschaftliche Arbeit. Wo war der Gelenkpunkt, dass Sie erstmal ausgestiegen sind aus der ja denkbaren Hochschulkarriere oder einer anderen?
Also in der Tat war es so ungefähr ab 16 mein Berufswunsch, Hochschullehrer zu werden. Und habe dann in Oldenburg gelebt, was zufällig eine Tucholsky-Forschungsstelle hatte. Und da kam ich irgendwie hin und habe da als Schüler so ja, mitgeholfen. Also so, es wird nicht essentiell zum Gelingen der Ausgabe beigetragen haben, aber mich hat es sehr glücklich gemacht. Und da bin ich dann dabei geblieben, während ich dann mein Studium in Berlin anfing und dort Germanistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie studierte. Aber Germanistik war der Schwerpunkt. Und als es dann mit dem Magister soweit ganz gut gelungen war, wollte ich schon den Weg der Promotion weitergehen, weil ich dachte, das ist irgendwie nie weg und nie falsch. Das war damals meine Einschätzung. Und das relativ rasch auch machen, das hat sich dann aber nicht verwirklicht mit dem relativ rasch. Also 2 Jahre waren angedacht, 5 sind es geworden. Und habe dann bei dem gerade erwähnten Gerd Mattenklott und Peter Sprengel, also einem Germanisten und einem Komparatisten, promoviert. Insofern so ganz klassisch germanistisch. Also Gerd Mattenklott sagte immer, es sei schade, dass ich hier der Germanistik geblieben sei. Ich sei doch zu viel Höherem und Weltliteratur und so. Aber am Ende des Tages war ich Germanist. Ich habe mich immer auch so verstanden, weil ich zufällig Ungarisch kann, weil meine Eltern Ungarn sind. Ansonsten sind mit den Sprachen aber nicht weit her. Also insofern fehlte es dafür ein weltweiten Bogen. Und als ich an dieser Promotion saß und sie auch ein bisschen länger dauerte als gedacht, ich hatte ein gutes Stipendium von der Studienstiftung, das gab einem das Gefühl, man macht nicht das Falscheste und ist vielleicht auch nicht der Schlechteste in seinem Fach. Aber es hat sich nicht realisiert, was ich mir gedacht habe, dass sozusagen auf dem Weg des Promovierens irgendwann irgendjemand sagt, du, hier ist eine Stelle und die ist für dich. Und dann kam das, was Frau Grob vorhin erwähnte, dass man sich so sagte, ja gut, jetzt muss ich mal gucken, was dann nach der Promoviererei so kommt. Und wenn es denn Professor nicht werden soll, dann war Journalist auch etwas, was ich durchaus sehr gerne gemacht hätte. Ich habe vorher nochmal nachgeschaut, Herr Raulf, wir haben zwar korrespondiert, aber Sie haben nie ein Manuskript von mir abgelehnt. Sie haben auch keins gedruckt, aber ich habe Ihnen auch keins angeboten. Also, aber es ist, ich muss sagen, unterm Strich schon so gewesen, was ich jetzt keinem einzelnen Redakteur vorwerfen kann, weil der im Zweifel am Tag, das werden Sie besser wissen, 20 bis 30 geniale Texte, vermeintlich geniale Texte zugeschickt bekommt. Und also das war ein sehr zähes Geschäft. Und ich habe dann in der Tat auch ein bisschen was in ernstzunehmenden Zeitungen geschrieben, aber das war jenseits der Finanzierbarkeit eines Lebensunterhalts. Und dann kam der Punkt, wo ich mich dann am Ende meiner Dissertation sehr breit bewarb und die ein oder andere skurrile Bewerbung auch losschickte und mich irgendwie relativ breit beraten ließ von Freunden meines Vaters und überhaupt Leuten, die mich kannten. Und einer sagte, bewirb dich doch im Bundeskanzleramt, im Bundespräsidialamt und noch beim Innenminister. Die stehen auf so Kulturhanseln. Waren jetzt von, ich habe mal nachgezählt, insgesamt 106 Bewerbungen, die ich in meinem Leben geschrieben habe, nicht die realistischste. Und mir wurde auch von dem Menschen, der mich da beriet und der auch aus dem Bereich kam, klar gesagt, wie ich das zu formulieren habe. Und dann erhielt ich einen Anruf aus dem Vorzimmer eines Bundesministers, der mir sagte, also die Dame sagte mir, der Minister würde Sie gerne kennenlernen, haben Sie Zeit? Hatte ich. Und dann bin ich Redenschreiber bei einem Minister geworden. Und das war dann der Einstieg, wenn man so will, in diese andere Welt, die dann eher die politische Kommunikation war.
Die wollen nicht verraten, welcher Minister das war.
Das war Schiele.
Gut.
Ihr Gut müssen Sie jetzt aber erläutern, Herr Lohr.
Otto Hans. Ich fand an Ihrer Schilderung ganz wichtig etwas, worüber ich gerne mit Ihnen jetzt nochmal bei dem Nicht-Verklärenden erinnern an ich habe das vorhin schon mal gesagt, an Gelenksituationen, die zur beruflichen Situation geführt haben. Die Germanistik behalten wir im Blick. Sie haben gesagt, Sie waren 16, als Sie da in Oldenburg, also ja, als Schüler. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis und ich würde auch bei den anderen mal nachfragen, wann das eigentlich losgegangen ist, dass man so eine Orientierung bekommen hat und sowas wie erste Kontakte geknüpft hat. Gab es da Initiations Erlebnisse gab. Ich meine, Leute, die so literaturnah sind, muss man ja auch fragen, ob sie eigentlich Schriftstellerin oder Schriftsteller werden wollten. Gibt es bei Ihnen eine solche Literaturnähe, Frau Grob? Also ich kann mich auch erinnern, dass ich von Schülerzeit an erstens in der Schule schon Schultheater AG, Schulorchester, Schülerzeitung, ich habe dieses ganze Repertoire immer außerhalb des engeren Curriculums ernster genommen als das Curriculum selber. Und zwar sowohl in der Schule, die deswegen auch ein bisschen länger gedauert hat, als auch im Studium, wo ich dann im AStA war und Erwachsenenbildung in den Semesterferien gemacht habe und alles Mögliche. Und wenn ich über meine berufliche Realisierungen vor dem Rundfunk, war ich auch in einem Verlag tätig, nach dem zweiten Staatsexamen, wenn ich das auch einfügen darf, nach dem ersten Staatsexamen 1976, da fing das gerade an, dass man nicht mehr unmittelbar danach ins Referendariat aufgenommen wurde, sondern dass da eine Lücke entstand. Und da hatte ich mich erfolgreich beworben als Pressesprecher bei der Verbraucherberatung in Niedersachsen. Also ich wollte irgendwie ganz schnell was machen, ich wollte keine Lücke entstehen lassen und kam dann aber doch noch zu einem Referendarsplatz, weil jemand abgesprungen war und mein Examen so gut war, dass ich da nachrücken konnte. Also diese Elemente, die glaube ich bei vielen relativ früh liegen, da wäre ich doch noch mal, die möglicherweise dazu geführt haben, zu der Studienwahl, die Sie gemacht haben. Wer kann da noch etwas zu beisteuern? Weil ich glaube, diese Aufmerksamkeit braucht es auch, um nachher zurückreflektieren zu können in mögliche Empfehlungen für das Studienfach Germanistik. Herr Mayer.
Jetzt haben Sie mich erwischt. Mich hat Sprache, Bücher schon immer begeistert. Es gibt diese schöne Geschichte, wo ich mit 6 Jahren auf einem Kindergeburtstag eines Freundes war und oben meinen Comic gelesen habe und alle Freunde rausgegangen sind in den Wald und die Mutter noch gesehen habe, oh, da ist ein Kind ohne Schuhe losgegangen, hat die mitgenommen und ist aus dem Haus gegangen. Eine Stunde später hat man gemerkt, dass ich immer noch da oben mit meinem Buch sitze. Insofern hat mich das immer schon begeistert. Mit 15 habe ich einen Kurzroman über eine unerwiderte Liebe geschrieben.
In Frau der Hoffnung, guckt sie schon ganz
Ich glaube, der würde sich heute nicht ganz so gut verkaufen. In der Hoffnung habe ich ihn geschrieben, dass ihn nie jemand lesen würde. Lustigerweise, das hat dann die Frau, die meine Liebe nicht erwidert hat, dieses Buch abgetippt und mir später, 3 Jahre später, geschenkt. Das war irgendwie ganz nett.
Was ist aus dieser Frau geworden, wenn ich das mal...
Diese Frau hat meinen besten Freund geheiratet. Sie haben 2 Kinder und sind glücklich. Also im Grunde genommen habe ich damals schon sehr gerne geschrieben und wollte nach dem Abitur, wollte ich eigentlich gerne Journalist werden. Ja, wer wollte das wohl nicht? Und habe mich beworben bei allen möglichen Düsseldorfer und nordrhein-westfälischen Zeitungen, die mir alle eine Absage erteilt hatten mit immer der gleichen Begründung, wir machen das erst Vollendigung des Grundstudiums. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann muss man wohl anfangen zu studieren. Habe mir gedacht, die Germanistik ist das, was dir am nächsten kommt und auch dein Berufswunsch. Ich habe dann noch Politikwissenschaft dazugenommen und habe dann angefangen zu studieren, habe nebenbei immer sehr viel gearbeitet, beispielsweise 2 Jahre in Deutschlands zweitgrößter Werbeagentur, eigentlich per Zufall dort gelandet. Und habe dann ein Praktikum, und jetzt wird es spannend, ich habe das eben schon mal versucht aufzuzählen, beim Leiter Unternehmenskommunikation im Referat Öffentlichkeitsarbeit der Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz gemacht. Das kann ich bis heute noch auswendig. Das war wahrscheinlich Talent genug, um dort ein Praktikum zu machen. Und das fand ich so toll. Ich hatte auch das große Glück, dass eine Mitarbeiterin im Urlaub war und eine sich das Bein gebrochen hatte. Das klingt ein bisschen fies, ist es auch, aber ich durfte dementsprechend alles machen. Das heißt, ich durfte Pressemitteilungen schreiben, ich durfte Mitarbeiter-Events organisieren, ich durfte Vorstandsreden schreiben, ich durfte, naja, zumindest drauf gucken und vieles, vieles mehr. Und da habe ich dann gemerkt, eigentlich ist das viel, viel spannender, diese Seite, als der Journalismus. Das könntest du dir vorstellen. Und dann ist tatsächlich, bin ich zu meinem Job gekommen, eigentlich durch einen Zufall, wie Sie eigentlich, oder durch eine pure Lüge, könnte man auch sagen. Denn während meiner Studienzeit, ich wurde dann nach 2 Jahren aus diesem Job rausgeschmissen, das war dann so der berühmte 11. September 2001, da ging es der Werbebranche nicht besonders gut, da hat sie dann mal kurz meine Wenigkeit rausgeworfen und in der Uni-Zeitschrift gab es eine Ausschreibung eines Jobs, da stand: Düsseldorfer Werbeagentur sucht Student mit Photoshop-Kenntnissen. Das war ja relativ wenig, was man da können musste. Ich habe einen Freund angerufen, du, kann ich Photoshop? Sagte er, ja, hast du schon mal gesehen? Habe ich mich hier beworben. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Bin hingegangen, habe da eine halbe Stunde gesessen, die haben mich genommen und dann war ich in der Unternehmenskommunikation der größten deutschen Werbeagentur. Und da habe ich dann angefangen zu arbeiten. Und da waren es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch 12 Mitarbeiter. Innerhalb von 1,5 Jahren waren es noch 2, also ich und ein Festangestellter. Das heißt, wir waren dann die Presseabteilung von Deutschlands größter Werbeagentur mit 4.000 Mitarbeitern. Und irgendwann rief mich dann die Lohnbuchhaltung an und sagte, Herr Meier, ich habe hier die Abrechnung von Mai, da stehen 135 Stunden drauf. Wann genau studieren Sie? Und die Frage konnte ich nicht so richtig beantworten. Konnte nur sagen, dass man bei Germanistik nicht unbedingt anwesend sein muss, um zu studieren. Kurz darauf hatte ich ein Gespräch mit meiner Chefin, die mir gesagt hat, Markus, du hast genau 2 Chancen. Die eine ist, du studierst schnell zu Ende und wir entlassen dich jetzt sofort. Die zweite ist, wir stellen dich sofort ein und du brichst das Studium ab. Jetzt überlegen Sie, was Sie getan hätten. Ich habe abgebrochen. Ich habe diesen Job angetreten. Ich habe dann eine Ausbildung bei Deutschlands größter PR-Agentur machen dürfen, sozusagen berufsbegleitend. Und das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, tatsächlich. Und habe dann noch mehrere Jahre in Düsseldorf gearbeitet und dann vor 4,5 Jahren den Entschluss gefasst, dass ich diese wunderschöne Stadt verlassen muss und noch etwas anderes sehen möchte in meinem Leben und bin dann zu einer weiteren großen Werbeagentur nach Hamburg gegangen, ja, als Pressesprecher.
Herr Rolf, wir haben einen Gesichtspunkt noch gar nicht besprochen, von dem ich auch glaube, dass er ein Umgebungsfaktor ist, der mit dem Studium, der Studienrealität, der Veränderung des Faches zu tun hat, nämlich die historische Situation, in der man studiert hat. Wir beide sind ein Jahrgang. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass das eine große Rolle gespielt hat in der Nach-68er-Zeit. Sie haben ein bisschen stringenter die Schule zu Ende gemacht als ich und, glaube ich, schon 69 angefangen zu studieren. 70?
Militär.
Aber würden Sie mir zustimmen, dass die aufgebrochene Situation, es gab dann, das war gerade sozusagen alles passiert, wir trafen ältere Semester, die Protagonisten dieser außerparlamentarischen Opposition waren. Ein Teil dieser außerparlamentarischen Opposition war ja auch die Hochschule als Reformobjekt in diesen dann schon wieder sich verlangsamenden und in Frustrationen gleitenden Prozess sind wir hineingekommen. Und ich glaube aber, und das Selbstverständnis des Faches ist in eine, jedenfalls soweit ich das hier in Hannover erlebt habe und damals aber auch mit Kommilitonen anderer Universitäten so gehört habe, in eine Verunsicherung gekommen, was das eigene Selbstverständnis und Selbstwertgefühl angeht.
Ja, das ist ein interessanter historischer Augenblick gewesen, Anfang der 70er zu studieren. Bei mir kam halt das Militär dazwischen, dadurch bin ich auch etwas später erst angefangen. Ich sage immer gerne, wenn man so gefragt wird, so nach Generationen und so, dann sage ich immer, wir sind die Flakhelfer von 68. Ein bisschen ist das auch so. Also wir sind so die Flakhelfer, aus denen wurde dann ja nach Chelsky die skeptische Generation. Und wir sind so ein bisschen also auch schon so die skeptische Nachhut von 68 gewesen. Man sah schon, wie einerseits also der Erosionsprozess der politischen Gruppierungen immer weiter sich fortsetzte und wie andererseits also immer stärker also schon manipulativ Politik gemacht wurde. Es ist eine Generationenerfahrung, die es häufiger gegeben hat, schon im 20. Jahrhundert. Charles Péguy der die Affäre Dreyfus ganz intensiv erlebt hatte, hat später darauf reflektiert und hat in einem Buch, in einem großen Essay unter dem Titel Notre Jeunesse, darauf reflektiert und der immer wiederkehrende, litaneienhaft wiederholte Satz bei ihm lautet, es war Mystik, es wurde Politik. Und so ein bisschen haben wir diese Erfahrung auch gemacht. Vielleicht muss man das nicht ganz so pathetisch beschreiben, aber diese starke Emphase der späten 60er haben wir ja dann doch schon nur noch in der Schwundstufe erfahren sich dazu in eine leicht ernüchterte Distanz zu setzen, war nicht mehr so schwierig. Dann kamen Autoren hinzu, die einem halfen, diese Distanz also auch theoretisch zu unterfüttern. Das waren in meinem Fall und sicher also für viele waren das eben nicht mehr also nur die Kirchenväter des Neomarxismus, sondern plötzlich ging die Tür auf und Nietzsche war da. Und hinter Nietzsche der französische Strukturalismus, dessen Texte zum großen Teil noch fehlten, nicht auf Deutsch vorlagen. Also fing man selber an zu übersetzen, packte sein schlechtes Schulfranzösisch aus, fing an zu übersetzen und so weiter. Sofort waren Distanzen da zu dem, was also noch 68 und der ganze Politikrummel danach gewesen war. Das sind so Absetzbewegungen und die führten dann glücklicherweise also auch wieder in die, relativ schnell dann doch wieder in die Bibliothek rein, in die Seminarbibliotheken und die philosophischen Bibliotheken und so. Also so, dass der Ausflug auf die Straße, den man noch so halbherzig mitgemacht hatte, so hinterherlaufen, mitläuferhaft, dann relativ schnell also auch sein natürliches Ende wieder in der Bibliothek und beim Studium. Weitgehend Selbststudium, weil die Universität damals also noch ziemlich, mal robust gesagt, ziemlich im Eimer war und ziemlich durcheinander war und sich also erst wieder fangen musste. Von daher war vieles Selbststudium, was technisch auch, also scheintechnisch möglich war. Und da ist auch durchaus gut und intensiv gearbeitet worden. Es gab daneben auch in der Universität also große und gute Lehrangebote in Marburg, also Mattenklott oder Schlaffer und so. Das waren also große Vorlesungen, die also geradezu Kultstatus hatten. Ich wurde vor 2-3 Jahren mal sehr ehrenvoll aufgefordert, von der neu einzusetzenden Präsidentin der Universität die Rede auf ihre Amtseinsetzung zu halten. Und ich gesagt, wenn Sie erlauben, spreche ich über Marburg nach 40 Jahren. Und habe dann mal versucht, das zu systematisieren, also so diese Erfahrung eben des Nach 68er Studenten.
Würden Sie mir zustimmen, Herr Rolf, dass das auch eine Zeit war, nicht die einzige. Es hat immer wieder solche, möglicherweise auch früher schon gegeben, weil das Fach, die Universität insgesamt, die Geisteswissenschaften im Speziellen und die Germanistik darin mit verwoben, relativ profilschwach war, dass damals so eine Geburtsstunde war, Germanistik ist Kulturwissenschaft. Also dass sie gewissermaßen ihre selbstdefinitorischen Ränder etwas verloren hat?
Ja, sicher. Und das waren durchaus aufregende Augenblicke, als die Stars der Germanistik damals sich zusammentaten mit den Stars der Kunstgeschichte, die es auch gab. Warnke, der junge Bredekamp, Verspol, Kemp und so weiter, die waren ja alle, Warnke, Klotz, Kunst, die waren ja alle in Marburg und auf der anderen Seite eben Mattenklott, Schlaffer und so weiter, und die entdeckten einander und entdeckten gemeinsam RB Warburg. Und das war die Geburt tatsächlich, wir haben das damals noch gar nicht verstehen können, die Geburt der Germanistik als Kulturwissenschaft. Man ist dabei gewesen, man hat es noch gar nicht recht verstehen können. Schlaffer tat noch was, zudem noch was Interessantes, er hielt eine seiner berühmten Faustvorlesungen, Faust und die Kapitalmetaphorik, und alle Viertelstunde sagt er, ich zitiere wieder meinen Gewährsmann Max Kommerell. Vollkommen vergessen, 30 Jahre vorher erst gestorben in Marburg, lag auf dem Ockershäuser Friedhof, aber vollkommen vergessen. Und plötzlich dieser Name. So tauchten plötzlich Warburg, Kommerell, Lugowski und so, tauchten also wieder interessante Autoren auf, die einem auch halfen, also wieder zurück zu gehen in die Bibliothek. Ohne dass die Universität deswegen an politischer Spannung verlor. Das ist das, wofür ich wirklich im Nachhinein dankbar bin, die deutsche Universität nochmal in einer späten Phase enormer Innenspannung erlebt zu haben. Denn die politische Spannung, die auf der Straße oder in diesen Grüppchen so allmählich verloren ging, war als Binnenspannung noch sehr spürbar, noch sehr erlebbar. Das war nicht nur polemische Spannung zwischen linken Studenten und konservativer Professorenschaft, sondern das war tatsächlich die Universität als intellektueller Lebensraum, in den man alle seine Probleme hineintrug, ob Lebensprobleme oder nicht, und erwartete, dass die da ihre Lösung finden würden. Das ist also eine unglaublich großartige, grandios irrige Situation natürlich gewesen.
Können sich die anderen an ähnliche spätere Situationen, also wir sind ja auch Zeitgenossen dieses mit 1989 einsetzenden Wirbels, der das Verhältnis der Blöcke zueinander neu sortiert hat, dass das in die eigene Fach- und Bildungsbiografie Eingang gefunden hat, in der Weise, wie es Herr Rolf jetzt für die Flakhelfer von 68 beschrieben hat?
Also ich glaube, wir waren dann einen Schritt weiter und haben davon sehr profitiert, weil es es dann zu entdecken gab, waren diese ganzen Methoden, war die ganze Dekonstruktion, war das ganze Intellektuelle. Zugleich die Idee, dass an der Universität Persönlichkeitsbildung stattfindet, das auf jeden Fall. Wahrscheinlich nicht mehr so politisch, sondern mehr intellektuell, dass das aber der Ort der intellektuellen Auseinandersetzung ist. Und dass es heute wahrscheinlich den Schritt weiter in die Frage nach der Karriere und nach der Organisation gegangen ist, die für mich nie im Vordergrund stand. Ich weiß, ich muss meine Praktika absolvieren, weil ich irgendwann einen Beruf ergreifen muss. Aber in der Universität war erstmal Geistesbildung angesagt. Es gab noch, wie Sie auch sagten, den AStA, die etwas politische Richtung, die mitschwang. Aber das war irgendwie nie meine, sondern ich fand es eher dann spannend, diese intellektuelle, geistige Methodenstreitrichtung zu haben. Von daher auch noch ein Verständnis von Universität, was wahrscheinlich ein bisschen anders ist als das heutige, wie ich es von den jungen Kollegen sehe, die bei uns zur Hospitanz im Haus sind oder die nach der Ausbildung dann in die Universität gehen. Das scheint mir eine andere Haltung zu sein.
Können andere noch was beitragen im Sinne dieser Heroen, des Faches, die Herr Rauf so genannt hat? Ich will es gerne ergänzen, als ich hier anfing in Hannover, gab es noch den legendären Hans Meyer, AY, aus Leipzig, später Tübingen. Und es gab einen legendären Streit mit einem bedeutenden Germanisten, heute würde ich sagen bedeutenderen Germanisten, seinem Kollegen Schöne in Göttingen. Das Schlimme an diesem Streit war in seiner Frühphase, dass es einen Streit um die gegenseitige Anerkennung der Zwischenprüfung gab. Also das war existenziell. Wir aus Hannover, die wir dann auch gemerkt hatten, dass das in Göttingen vielleicht im Literaturwissenschaftlichen noch ein bisschen spannender sein könnte. Meyer hielt zwar auch eine legendäre Vorlesung, aber das Seminar war sehr geschlossen. Ich geriet in diese Zeit, in diese Zwischenprüfungsstreitzeit, und es hatte keinen Zweck zu wechseln auf die Gefahr hin, dass die Zwischenprüfung nicht anerkannt wird. Also ich glaube, die Zeit dieser Heroen ist sozusagen bezogen auf die Germanistik im engeren vorbei, aber das erfahren wir gleich. Wenn Sie einverstanden sind, würde ich jetzt dem Publikum Gelegenheit geben, ehe wir in einer Schlussrunde ein Resümee ziehen unter der Fragestellung, was wir aus diesen unterschiedlichen Erfahrungen heraus heute, wie wir die Germanistik noch wahrnehmen und ob wir ihr irgendwelche Empfehlungen geben können. Meine Damen und Herren, melden Sie sich. Es gibt zwei Menschen mit einem Mikrofon und Sie können gezielt uns ansprechen und ich bin zuversichtlich, dass Sie Antworten bekommen, wenn Sie Fragen haben. Das heißt, Sie haben eine Frage.
Ich habe eine Frage, ja. Bitte. Und zwar haben wir gestern erfahren, also Florian Gösch, ich studiere hier an der Uni Deutsch und Politik und wir haben gestern hautnah den Streit mitbekommen zwischen Literaturwissenschaftlern und Linguisten und jetzt als Germanisten im Beruf würde meine Frage sein, wie wichtig ist für Sie das Verhältnis, dass Sprache und Literatur in einem Studiengang noch vereint ist? Weil ich habe gestern gehört, dass Germanismus eigentlich nur eine Fiktion ist, die es höchstens noch im Deutschlehrer gibt. Und ich würde gerne wissen, wie Germanisten, die das Studium abgeschlossen haben, in einem Beruf, die nicht Deutschlehrer sind, das Zusammenspiel der beiden Sparten sehen.
Wer mag antworten?
Ja, wenn Sie mögen, kann ich was sagen, weil wir alle drei auch hatten, alle drei Richtungen, wir hatten die Mediävistik, die Linguistik und die neuere deutsche Literaturwissenschaft oder Literatur. Ich fand die Linguistik wahnsinnig spannend, obwohl ich den Schwerpunkt von Anfang an immer auf der Literatur hatte. Habe auch im Hauptstudium noch linguistische Seminare gemacht, das war ja auch Teil der Prüfung am Ende. Und finde es für die Beschäftigung mit Literatur wahnsinnig interessant, auch diese linguistische Seite zu haben. Ich hätte darauf nicht verzichten wollen. Wahrscheinlich geht es auch ohne. Und dass ich heute eben mit dem analytischen Blick in die Texte hinein muss, da finde ich es sehr hilfreich, auch diese Ebene irgendwann kennengelernt und entdeckt zu haben.
In meiner beruflichen gegenwärtigen Realität spielt die Linguistik nicht mehr so eine große Rolle. Ich habe aber 10 Jahre lang nach dem zweiten Staatsexamen bei einer Zeitschrift für Deutschlehrer als Redakteur gearbeitet, hier vor der Stadt im Friedrich Verlag, Praxis Deutsch hieß die Zeitung. Und da spielte das schon eine große Rolle. Und ich bin ein bisschen Zeuge dieser neueren Grammatikforschung, also insbesondere mit dem Namen von Peter Eisenberg verbunden. Und von daher beobachte ich das noch. Aber ansonsten gilt, was ich eingangs für dieses gesamte Podium gesagt habe, für mich selbst allemal, in der jetzigen beruflichen Realität starke literarische Schlagseite. Und fühle mich wohl dabei. Also weil sozusagen, die Germanistik hat mich relativ spät, ich mache das, leite diese Literaturredaktion jetzt 4-5 Jahre. Ich habe vorher 10 Jahre lang eine aktuelle Kulturredaktion bei NDR Kultur, war da sozusagen Generalist, allerdings mit 2 Schwerpunkten, bildende Kunst und Literatur. Und das ist natürlich eine ganz schöne Chance, dass man, ähnlich wie die Kollegin im Verlag, einfach unmittelbar relativ nah dran ist am literarischen Produktionsprozess, indem man eben diesen Kontakt zu den Autoren hat und in diesem ganzen Umfeld zwischen literarischer Produktion, literarischer Kritik, literarischer Vermittlung tätig sein kann. Will hier jemand noch eine Lanze für die Linguistik brechen?
Ja, selbstverständlich. Also ich hatte auch alle drei Fächer sozusagen, wobei ich nie genau wusste, weswegen ich ältere Germanistik gelernt habe, außer dass ich eventuell in einem Museum hätte arbeiten wollen. Für mich war sowohl Literaturwissenschaft als auch Sprachwissenschaft unfassbar eng miteinander verknüpft und finde das auch jetzt in meinem Job sehr, sehr spannend, das beides miteinander zu verknüpfen, weil Sprache immer wichtiger wird und auch die geschriebene Sprache immer wichtiger wird. Wir sagen zwar heutzutage, wir schreiben SMS und schreiben LOL und schreiben, machen Smileys und warum ist das eigentlich noch interessant? Für mich als Pressesprecher ist das sehr, sehr relevant, weil ich sehr viel mit Texten zu tun habe, weil es sehr auf den einzelnen, auf das einzelne Wort beispielsweise ankommt oder auf den Ausdruck. Insofern ist die Sprachwissenschaft sehr wichtig, selbst noch in den Zeiten von Internet. Schreiben Sie mal ein Facebook-Status-Update mit einem Rechtschreibfehler, haben Sie bestimmt 20 Leute, die den finden. Das geht relativ schnell. Also es scheint auch heutzutage noch mit Begeisterung bespielt zu werden. Und Literaturwissenschaft finde ich auch unheimlich wichtig, nicht nur um Texte zu analysieren, sondern auch um aus einem größeren Sprachschatz schöpfen zu können und selber neue Geschichten zu erfinden, selber neue Stories zu entwickeln. Insofern finde ich das beides sehr wichtig.
Ich kann das auch nur noch kurz bestätigen. Ich habe zwar nur neuere deutsche Literaturwissenschaft ja im Nebenfach studiert, habe aber auch Linguistikseminare besucht, um das zumindest ansatzweise doch auch mal mitzunehmen. Und kann den Wunsch nach Trennung oder so könnte ich auch nicht nachvollziehen. Dann bin ich im aktuellen Uni-Geschehen nicht mehr involviert, aber für mich gehört das schon zusammen, ganz einfach. Das ist auch interessant. Ich habe zum Beispiel da viel über Dialekt und Hochsprache gemacht und so. Das ist auch in Niedersachsen ganz angezeigt eigentlich.
Ja, bitteschön. Da habe ich noch zwei Wortmeldungen im Mittelfeld. Wenn man da ein Mikrofon bitte...
Ja, nur noch eine Bemerkung zu der Trennung. Ich glaube, das Problem dabei ist, dass die Linguistik ganz gut ohne die Literaturwissenschaft auskommt, während es dem Literaturwissenschaftler ganz gut tut, wenn er auch linguistische Kompetenz hat. Und das erklärt vielleicht, dass auch die Literaturwissenschaft sich davon stärker bedroht fühlt als die Linguistik.
Ja, das ist aber was, kann man ja dann schon, läuft man jetzt Gefahr, vielleicht ein bisschen kalenderspruchhaft zu klingen, aber das soll man sich mal gut überlegen, ob man sich da scheiden lässt sozusagen, weil das trifft auch auf viele andere Bereiche zu, auch im Kulturbereich, da wird ja auch gern diese Konkurrenzschiene eröffnet, warum man denn die eine Institution braucht, wenn man doch die andere hat. Und ich habe die Erfahrung gemacht, meistens ist Platz für alle und Vielfalt ist auch Lebensqualität. Also ich würde mich da nicht gegeneinander aufbringen lassen oder mal so platt gesagt. Ich kann das jetzt im Einzelnen natürlich nicht beurteilen, ob der eine besser ohne den anderen zurechtkommt. Was es bringt, ist eine ganz andere Frage. Also ich würde es nicht anfassen.
Weitere Fragen? Da war noch eine Meldung hinten.
Ja, ich wollte aber meine Frage zurückstellen, weil die jetzt, falls jemand was zu der Linguistik sagen will. Gut, ich habe eine Frage an den Flakhelfer. Also wir haben ja gehört, dass die Heroen unseres Fachs männlich sind und ich glaube auch wirklich noch die meisten Professoren. War in den 70er Jahren, also aber jetzt ist es ja so, dass 90% der Studierenden weiblich sind. Also zumindest das ist meine Seminarerfahrung. Wenn nicht noch mehr. Wie war es in den 70er Jahren?
Halbe, sagen Sie? Ja gut, das ist ja von Fach zu Fach nach wie vor unterschieden. Also wenn Sie in die Kunstgeschichte gehen, haben Sie eine andere...
90-10.
Die sind anders gegendert. Die sind anders gegendert als schon die Historiker, ein Türchen weiter oder die Ethnologen oder so. Mein Sohn macht jetzt Archäologie, da ist auch deutlich ein Männerüberhang.
Germanistik
war 50-50, würde ich auch sagen, ja. Damals. Ja.
Ist aber ein alter Hut. Gute Frage, finde ich. Man sagt ja auch immer, Lesen ist weiblich. Also wir wissen ja, viele Schutzumschläge sehen so aus, wie sie aussehen, weil sie Frauen ansprechen sollen. Weil die Frauen mehr Bücher kaufen. Wie man das im Einzelnen statistisch erhebt, weiß ich gar nicht so genau. Aber auch als gefühlte Temperatur stimmt es. Trotzdem ist es so, dass die meisten Verlage von Männern geleitet werden, oder irre ich mich?
Wir haben Frau Scheller zumindest.
Ja gut, okay, und wir haben manche Kunstmann und so, aber da kann man sich, das ist sozusagen ein weites Feld. Ich glaube auch, dass zum Beispiel in der Literatur, in der Kulturorganisation relativ viele Frauen vertreten sind, wichtige Journalisten ausgenommen, weil das zum Teil sehr schlecht bezahlt wird. Aber ob man das immer so kausal, also in reine Kausalketten bringen kann, das ist ja auch noch dahingestellt. Aber es ist zumindest für mich auch interessant. Wir haben ja auch immer Praktikantinnen, das kann ich auch so sagen. seit 15 Jahren sicherlich, 10 Jahren mindestens, regelmäßig. Und da war ein junger Mann, sonst sind es nur junge Frauen. Und da scheint es nach wie vor oder stärker den Überhang zu geben, dass Frauen sich mehr für diese Fächer interessieren oder stark machen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es ist Fakt.
Man weiß, dass in der Literatur lesenden bundesdeutschen Bevölkerung der Anteil der Frauen sehr viel größer ist als der der Männer. Ungefähr 60-40, um eine ganz grobe Zahl zu sagen. Wenn Sie heute in Autorenlesungen gehen, haben wir häufig 2/3, 1/3 Frauen zu Männern, die dazuhören. Und was berufliche Perspektiven aufgeht in den Redaktionen, durchmischt sich das, glaube ich, und da ist auch, also bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten gibt es einen starken Political Correctness-Druck auf ausgewogene Gender-Verhältnisse. Das gibt es mit Erfolg. Und mir fällt auf, in den Verlagen, unabhängig von der Leitung, also mir fallen da auch ein paar legendäre Verlagsleiterinnen ein. Es sind aber nur wenige gewesen. Aber im Bereich der Verlage sind die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit sehr weitgehend von Kolleginnen bestimmt und auch im Management der Lesungen fallen mir im Moment die, mit denen ich jeden Tag zu tun habe, auch überwiegend Frauen an. Weitere Fragen? Ja, bitteschön.
Ich wüsste gern, wie das Bewusstsein der Studiengänge im Verlagswesen ist, also Master, Bachelor. Werden Bachelor nicht ernst genommen? Also zumindest hat, ich mache ein Volontariat, mein Verleger das mal so gesagt, dass er einen Bachelor-Absolventen irgendwie nicht ernst nimmt. Muss man zwingend irgendwie einen Masterabschluss haben, um im Verlagswesen irgendwie weiterzukommen nach dem Volontariat?
Ich würde sagen, im Lektorat, klar, wir haben alle noch auf Magister studiert, sind zum Teil promoviert, aber überhaupt nicht alle. Wahrscheinlich, je mehr es in Richtung Lektorat geht, desto höher ist der akademische Grad. Aber was ich auch feststelle, ist, viele, die bei uns die Ausbildung machen, die sind früher, war selbstverständlich deren Ziel, dass sie irgendwann ihren Schwerpunkt im Lektorat machen. Und das ist heute nicht mehr so. Die gehen viel ins Marketing, viel in die Vertriebsabteilung. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass da die Anforderung an den akademischen Grad so hoch ist. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig beschwören, aber ich weiß, dass die neuen Kolleginnen, die wir einstellen, da sind es auch oft inzwischen, oder sind es bisher hauptsächlich Frauen, im Online-Marketing arbeiten. Und wie deren Abschluss ist, weiß ich nicht. Die haben zum Teil Germanistik studiert, zum Teil Kommunikationsstudiengänge. Aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass da die akademische Anforderung so ist, wie man sie eben dann im Lektorat haben würde.
Aber noch eine Frage, bitteschön. Kommt ein Mikrofon.
Meine Frage ist, wir haben in den letzten Tagen mehrfach darüber gesprochen, wie man Praxis und wissenschaftliche Ausbildung verbinden kann. Wir haben hier zwei Institutionen auf dem Podium sitzen, die da intensiv mit befasst sind oder waren. Das ist einmal der Fischer Verlag, der mit dem Promotionskolleg Wertung und Kanon aus Göttingen zusammengearbeitet hat und dann auch Volontäre im Haus hatte. Und in Marbach ist das Promotionskolleg zur Erschließung des Surkamp-Archivs angesiedelt. Und ich habe selber auch im Promotionskolleg Wertung und Kanon promoviert. Also ich kenne diese ausgesprochen inspirierende Verbindung von wissenschaftlicher oder fachwissenschaftlicher und praktischer Ausbildung. Wie erleben Sie das an Ihren Institutionen?
Ich meine jetzt uns von unserer Seite sozusagen. Ja. Es gibt bei uns immer auf verschiedensten Ebenen verschiedenste Kooperationen. Wir hatten eine Zeit lang mit einer Hauptschule in Frankfurt eine Kooperation, dass wir Schülerpraktikanten im Haus hatten. Es gibt eben jene dann auf sehr hohem akademischen Level. Wir hatten zwei Volontäre oder langjährige Mitarbeiter, auch die am Hochstift gearbeitet hatten. Und da dann gab es eine gewisse Durchlässigkeit. Ich glaube eben, Das ist sehr hilfreich. Das ist für uns sehr hilfreich. Diese Schülerpraktika, ehrlich gesagt, haben mir natürlich wenig gebracht. Auf der anderen Seite gab es dann oft fast so interne Karrieren, dass jemand als Schülerpraktikant angefangen hat, zur Ausbildung wiedergekommen ist, neben dem Studium dann sich eben, wie ich das damals gemacht habe, stundenweise oder projektweise das Geld verdient und dann sogar wieder fest eingestiegen ist oder eben dann auch wieder den Weg andersweitig genommen hat. Deswegen versuchen wir auf verschiedensten Ebenen sehr eng mit unterschiedlichsten Institutionen zusammenzuarbeiten. Das ist für uns insofern sehr hilfreich, wenn Leute natürlich wieder ins Haus kommen, die wir aus unteren Ebenen schon kennen und einfach wissen, die kennen uns, die sind mit der Arbeit vertraut, mit den Autoren vertraut, mit was auch immer in der jeweiligen Abteilung anfällt. Ja, das hilft uns natürlich, uns sozusagen unsere eigenen Leute langfristig heranzuziehen. Umgekehrt ist dann natürlich die Frage für all jene, die noch kein Praktikum gemacht haben, wie einfach ist der Einstieg eigentlich? Man versucht ihn eben durch solche Kooperationen möglich zu machen, aber natürlich ist das Nadelöhr wahnsinnig eng.
Marbach war auch angesprochen. Ja.
Wir machen ganz, ganz ähnliche Erfahrungen, wie Frau Grob die gerade beschrieben hat, obwohl wir natürlich eine ganz andere Institution sind. Wir bieten also auch alle möglichen Arten, also so der Kenntnisnahme, des Sich-Gewöhnens, Sich-Eingewöhnens der Mitarbeit an, also von Praktika, kurzen Praktika über längere Möglichkeiten der Mitarbeit, Volontariate und so weiter, bis eben zu dem besagten Sockamp-Kolleg, wo also tatsächlich Doktoranden und Bibliothekare, die die Erschließung machen, Hand in Hand arbeiten. Und das ist tatsächlich für uns jetzt eine neue Erfahrung, aus der wir für uns sozusagen auch kleine Modelle für die Zukunft deklinieren wollen. Das heißt, wir wollen auch in Zukunft in anderen Formen der Kooperation den archivarischen Prozess, also der Erschließung des Materials, Ordnung, Katalogisierung und so weiter, und den, also mal sagen, den Forschungsprozess, den epistemischen Prozess nicht mehr trennen oder in ein Nacheinander bringen. Also nicht mehr erst schön all die Archivarbeit machen, na, und wenn es alles fein geordnet ist, dann die Forschung einladen, sondern beides miteinander zusammentun, weil das für beide Seiten gewinnträchtig ist und also erkenntnisgewinnträchtig ist. Also soweit sind wir jetzt schon, das zu sehen. Und wir wollen das auf verschiedenen Ebenen, also so der Erschließung und der Beforschung des Materials jetzt mal ausprobieren. Wir tun es gerade in einer sehr interessanten Kooperation mit Israel. Wir wollen es mit Indien tun, mit England und so weiter. Also auch nicht nur auf Deutschland beschränken.
Gibt es noch Fragen? Bitte schön.
Ja, es ist vielleicht eine Frage, von der ich nicht genau weiß, ob sie sich an die richtigen Adressaten richtet, aber es bewegt mich schon so in gewisser Weise auch wir haben viel gehört über Einstiege und die Frage auch, die sich daran anschließt, meines Erachtens, ist, ab wann muss man aus der Wissenschaft aussteigen, um eine Chance zu haben, noch in einen anderen Bereich hineinzukommen. Ich hatte den Eindruck, bei den meisten ging das sozusagen schon relativ bald nach dem Studium los. Vielleicht Herr Otto als derjenige, der am ehesten, und Frau Grob, die sich über die Promotion noch am längsten sich an eine akademische Karriere gekoppelt hatten. Aber auch da scheint es mir doch zu sein, dass man spätestens nach Abschluss der Promotion sich doch umorientieren muss. Die Frage, weshalb ich die Frage stelle, ist eigentlich auch die, dass ich den Eindruck habe, dass man dann, ja, wenn man den Weg weitergeht bis zur Habilitation, sich sozusagen jeglichen Weg in die Praxis hinein verbaut. Und wir haben ja auch schon gehört, es gibt, und wir wissen es auch von den Zahlen her, es gibt ja doch mindestens 50% Habilitierte, die keine Professur bekommen. Und es stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit all diesen hochqualifizierten Habilitierten, die unheimlich gut ausgebildet sind, nicht nur in wissenschaftlicher Hinsicht, sondern Drittmittelakquise gemacht haben, Forschungsprojekte geleitet haben, Führungserfahrung in dem Sinne haben, Budgetverwaltung und so weiter, die aber in der Außenwahrnehmung als solche überhaupt nicht wahrgenommen werden, sondern eigentlich nur als universitätsintern Verwendete. Jetzt ist die Frage im Prinzip zum einen, ab wann sollte man Ihrer Erfahrung nach aus der Wissenschaft aussteigen, um noch woanders Chancen zu haben? Und die zweite, gibt es aus Ihrer Erfahrung heraus für Leute, die lange in der Wissenschaft gewesen sind, sich bis zur Habilitation durchgekämpft haben, überhaupt noch eine Möglichkeit, aus diesem, aus der universitären Falle auszubrechen?
Wer möchte den Anfang machen?
Fange ich an? Ja. Ich habe ja, wie gesagt, nach dem Abitur mein erstes Praktikum gemacht und im ersten Semester dann weitergemacht und habe parallel zum Studium Praktika gemacht und habe dann auch bei Fischer das Volontariat angefangen, als ich noch an meiner Promotion gearbeitet habe. Ich habe die dann 2 Jahre lang noch neben der Arbeit wiederum fertig gemacht. Das heißt, das ging bei mir alles parallel. Ich glaube, nach der Promotion irgendwo anfangen zu wollen, wenn man noch sozusagen außerhalb der Uni keine Anknüpfungspunkte hat, finde ich schon riskant, schwierig, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Auf die Altersfrage, also mit über 30 dann bei einem Volontariat anzufangen oder dann mit einem Praktikum anzufangen, wo andere eben einfach 10 Jahre vorher schon diesen Weg beschritten haben, scheint mir schwierig und dann sehr notwendig, das irgendwie über Kontakte zu machen. Dann, wenn man jemanden kennt oder so, dann kann das natürlich funktionieren. Und nach einer Habilitation, ich weiß es nicht, Sie stellen die Situation sehr schwierig dar und so würde ich das ehrlich gesagt auch einschätzen. Ich wüsste nicht, wie man bei uns anfängt, sagen wir mal mit Mitte 30 oder jenseits der Mitte 30, wenn man diese Alltagsabläufe einer solchen Unternehmung nicht kennt.
Herr Rausch, Herr Otto.
Ich denke auch, dass das Risiko zunimmt, also mit dem, je weiter Sie in der akademischen Karriereleiter klettern oder Ausbildungsleiter, also mit jedem Schritt im Grunde genommen begeben Sie sich also in immer weiteren Hochrisiko, in Hochrisiko oder Hochgebirgszonen, wo die Luft immer dünner wird. Also nach der Habilitation noch umsteigen zu wollen, ist extrem schwierig und da muss man warnen. Also so wunderbar das auch ist, für als individuelles Bildungserlebnis.
Naja, es gibt das schöne Wort des Privatdozenten, aber davon kennen wir jetzt eben viele, gerade im geisteswissenschaftlichen Bereich, die unter prekären sozialen Umständen leben.
Ja, das ist sehr schwierig. Ich glaube, wir müssen auch mal über die Bereiche reden, auch mal also über die Chancen, die die einzelnen Bereiche noch bieten, weil der Journalismus bietet meines Erachtens heute keine ernstzunehmende Chance mehr. Jens, bitte, also widerleg es. Die Süddeutsche hat nach meiner Kenntnis einen totalen Einstellungsstopp.
Ja.
Die Zeit sieht es ganz ähnlich aus bei der FAZ. Überall laufen ganz große Kürzungsprogramme und Sparprogramme. Im letzten Jahr ist die Frankfurter Rundschau in den Konkurs gegangen. Die Financial Times Deutschland ist vom Markt verschwunden. Also ich würde sagen, der Printjournalismus, nicht die Medien insgesamt, aber der von uns so emphatisch gesuchte und bejahte Qualitätsjournalismus ist ein immer kleineres Inselchen, auf dem immer schwerer zu landen und vor allen Dingen zu bleiben sein wird. Der ganze andere Bereich, für den wir teilweise auch stehen, also Bibliotheken, Archiven, Museen, also der gesamte Bereich zoologische Gärten, der gesamte Bereich Cultural Heritage, der ist sehr viel größer. Auch der steht unter starken Sparzwängen von allen Seiten, egal ob der Träger nun ein lokaler ist oder ein regionaler oder der Bund. Aber das ist einfach vom Volumen her. Da arbeiten 40.000 Festangestellte in Deutschland. Und wenn Sie sich mal die Zahlen, die Besucherzahlen der Archive, der Bibliotheken, der Museen, die Benutzerzahlen und so ansehen, auch die teilweise, also gerade bei den Museen, erwirtschafteten Eigenerlöse, dann sehen Sie sofort, dass das also ein ungleich viel größerer und immer noch potenterer und vitalerer Bereich ist, in dem die Chance zu landen sicher wesentlich besser ist.
Ja, in aller Kürze, also ich teile Ihrer beider Einschätzung, dass es nach der Habilitation wirklich schwierig ist und zumal den Bereich, den ich bisher kennengelernt habe, wenn man zum Beispiel als Quereinsteiger in die Ministerialverwaltung oder in den anderen Bereich der politischen Kommunikation will, dann gilt man sehr schnell als jemand, der halt ein Orchideenfach studiert hat. Und das sind wir Germanisten aus Sicht eines Juristen, der keine Verwendungsbreite hat. Das ist ein schönes Wort, das habe ich da gelernt. Und ich nehme aber gleichzeitig wahr, dass Leute immer früher habilitieren. Also ich meine mich daran zu erinnern, dass in der Zeit, als ich studiert habe, das war zwischen 94 und 99, also ein Privatdozent viel älter war, als heute einer ist. Also jetzt so, das ist meine Individualempirie, aber ich kenne einige Leute, die wirklich mit einer 3 vorne oder eher kurzen 4 vorne habilitiert sind und dann sieht es vielleicht anders aus. Aber das, insgesamt finde ich das auch einen hochriskanten Weg nach der Habilitation. Noch
in also ich glaube, da sind alle, die damit zu tun haben, sich ganz sicher einig, der Zeitpunkt der Habilitation ist zu spät, über Alternativen nachzudenken. Hier sind ein paar Hinweise und Biografien ja angedeutet worden, unter dem Gesichtspunkt einer relativ sicheren beruflichen Entwicklung ist sicher eine Parallelität im Studium durch Praktika, also egal, ob Sie in den journalistischen Bereich gehen oder den Bereich, den Herr Rolf gerade noch mal mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, also Museen, Archive, Bibliotheken. Wenn man sich nach dem Staatsexamen nicht in die Schule gezogen fühlt und auch nicht über eine Hochschulkarriere nachdenkt, kann man aber vergleichsweise noch eine Zusatzausbildung für Bibliotheken oder Archive machen mit so einem Basisstudium. Diese Menschen kommen ja vor bei Bewerbungen, diese 35- bis 45-Jährigen, die über viele der Qualifikationen, die Sie genannt haben, sich dann bewerben auf eine Redakteurstelle zum Beispiel im Rundfunk oder im Fernsehen. Aber das sind dann neben den 70 anderen Bewerbungen schon vom Lebensalter her die Ältesten. Wenn es dann noch ein Mann ist, hat er zurzeit überhaupt keine Chance. Und im Übrigen stoßen diese Menschen dann auf eine berufliche Anforderung, auf eine praktische Anforderung, der sie durch jahrzehntelange anders getaktete Arbeit im Zweifelsfalle wirklich nicht gewachsen sind. In sehr kurzer Zeit komplexe Ereignisse oder Bücher oder so auch in einer sehr begrenzten Länge im Radio oder Zeilenzahl bei den Printmedien unterzubringen, das will früher geübt und in den Blick genommen sein, als zum Zeitpunkt, wo man gewissermaßen schon akademische Würden angefangen hat einzuheimsen.
Ja, ich möchte aber noch mal ganz gerne, ganz kurz nur einhaken. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ich habe ja von allen, die hier oben sitzen, vielleicht außer Ihnen am wenigsten diesen Königsweg sozusagen gemacht. Ich habe dies und das und noch was und ich musste ja auch einfach Geld verdienen. Ja, also das ist ja auch, wenn man keinen hat, der einen alimentiert, eine ganz einfache Tatsache, was die anderen natürlich auch gemacht haben. Aber es ist schon einfach gut, auch wenn man vielleicht nicht das Praktikum kriegt oder bei uns, wer bei uns Praktikum macht, dem kann ich kaum etwas bieten, weil wir gar keine Leute einstellen können. Dazu fehlen uns die Mittel. Es ist immer gut, sich außerhalb der Ausbildung, welche immer es ist, zu engagieren, sei es politisch, sei es sozial, sei es für eine spezielle Sache, die man mag. Und es ist auch gut, das klingt blöd, aber auf das spielen Sie ja ein bisschen an, Herr Lohr, ist vielleicht eine Banalität, sich auch mal an den 8-Stunden-Tag und mal auch an den 10-Stunden-Tag zu gewöhnen für einen längeren Zeitraum, das mal ernst zu nehmen, was nicht heißt, dass auch ich nicht während meines Studiumstage gekannt habe, wo ich 12 Stunden an einer Sache saß oder so. Aber es ist doch was anderes, das in anderen Zusammenhängen, wo es auch um andere Reaktionsfähigkeiten geht, zu tun, nicht so für sich. Und ich glaube, dass das auch für alle erreichbar ist. Also ich will es auch nicht so sagen, ja, also wenn das jetzt nicht klappt, dann oh oder so. Also ich weiß auch, ich finde es auch mal ein bisschen heikel, obwohl es stimmt, davon Gefährdung zu reden. Das klingt immer so nach Auswegslosigkeit. Aber ein sozusagen Engagement neben dem, was man an der Uni macht, ist in jedem Fall gut. Und ich kann es nur an unseren Praktikantinnen auch nochmal sagen, wenn ich ganz banal, also wenn da zum Beispiel, sie waren, sind alle super gewesen, jede und noch auf ihre Weise, aber ich merke auch, wenn jemand zum Beispiel einen Gastronomiejob gemacht hat, ja, und nicht sozusagen nach, bin jetzt mal Anwesende sind ausgenommen, nach 40 Plakate, die gefaltet wurden, so banal ist es ja, ne? Wenn die es nicht macht, mache ich es, oder 100, dann nach 40 erstmal einen Kaffee braucht, mal hart gesagt, dann ist mir natürlich auch die lieber, die dann sagt, ich bin schon fertig, soll ich noch mal eben die Spülmaschine ausräumen. Also um solche banalen Sachen geht es ja, oder das womöglich schon erledigt hat. Und es ist einfach ein Reinfinden in eine Welt außerhalb der Universitären, die ich damit aber in keinem Fall sozusagen als orchideenhaft oder so, davon abgesehen, dass Orchideen sehr schön sind und auch sehr robust übrigens, abqualifizieren.
Die Frage, die ein bisschen dahinter steht und an der Teile des Publikums, wie mir jedenfalls vorher gesagt worden ist und aufgetragen worden ist, sehen wir uns in der Lage, aus dem, was wir hier entwickelt haben und erzählt haben, Empfehlungen in ein in der Diskussion befindliches universitäres Fach zu geben? Weiß es nicht, frage mal so, kann bei mir anfangen mit allergrößter Unsicherheit. Ich habe das heute Nachmittag verfolgt. Ich verfolge den Bologna-Prozess und diese ganze Modularisierung einerseits. Ich verfolge, wohin geführt hat von der Germanistik und den anderen Philologien zur Kulturwissenschaft, dass wir dann aus Lüneburg, also hier in Niedersachsen oder aus Hildesheim, diese kulturwissenschaftlichen, kulturpädagogischen Studiengänge, deren Absolventen oder Studenten in unseren Bereichen als Praktikanten anklopfen und auch genommen werden. Bei der Gelegenheit merke ich dann, dass ab und zu neben diesem breit aufgestellten sogenannten kulturwissenschaftlichen Studiengängen mir manchmal jemand lieber wäre, der in einer Sache mal noch ein bisschen tiefer gegraben hätte als in dieser Breite. Denn ich glaube, das ist ganz wichtig, irgendwo mal diese Vertiefung zu leisten. Und andererseits, das ist das Einzige, was ich in Ihre Diskussion reingeben kann, ohne zu wissen, wie man das dann operationalisiert in diesen Studiengangdiskussionen und in dem ganzen schwierigen bildungspolitischen Kontext. Menschen, die mit Literatur und Sprache zu tun haben, müssen emphasefähig sein und bleiben können. Wenn wir Zyniker werden, dann ist es eigentlich vorbei, glaube ich, auch einem selbst gegenüber. Aber vielleicht gibt es welche, die, ja, Herr Mayer,
ich würde gerne den Anwesenden ruhig noch ein bisschen Hoffnung machen für ihre Zukunft und auch dem Fach Germanistik. Ich glaube, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, außer beispielsweise Lektor im Verlag zu werden oder im Literaturhaus zu arbeiten. Ich habe mich ein bisschen versucht vorzubereiten auf heute und habe einige Webseiten von Hochschulen und dort steht eigentlich immer das Gleiche. Germanisten können entweder Journalisten werden, Lektoren oder in die Werbung. Was beim Journalismus passiert, haben wir mittlerweile jetzt auch schon zur Genüge gehört. Da sieht es nicht ganz so gut aus. Bei Lektoren, ich weiß nicht genau, wie da jetzt, ja, das sagt schon viel. die Werbung, der geht es auch nicht immer ganz so gut, aber ich glaube, dass mindestens eine Zukunft der Germanistik in der Kommunikation steckt. Denn die Kommunikation wird für Unternehmen immer wichtiger. Das haben Unternehmen in den letzten Jahren auch verstanden. Gerade in einem Feld, das wir beispielsweise jetzt Neudeutsch Content Marketing nennen, sodass es nicht der Journalist auf der anderen Seite, was auch immer häufiger passiert, also nicht im klassischen Journalismus, im Verlag, sondern der Journalist eben auf Unternehmensseite. Das ist ja das, was wir als Pressesprecher sind. Ideen entwickeln, Stories entwickeln, ob es Unternehmen sind wie Red Bull, die ganze Fernsehsender unterhalten und wirklich da Content generieren. Und ich glaube, da sind Germanisten eigentlich ideal für aufgestellt. Sie sind kommunikationsbereit, sie sind kommunikationsmächtig der deutschen Sprache, sie spielen mit Sprache, sie können Geschichten entwickeln, sie sind kreativ. Ich glaube, dass da sicherlich ein ganz spannendes Feld noch auf uns wartet. Und bevor ich es jetzt vergesse, ich habe es einfach mal mitgebracht, denn wir wollen ja nicht, dass die ganzen Germanisten am Ende da landen, und ich möchte das gerne Ihnen geben. Sie haben ja gar keine, Sie wollten es früher wohl, Sie haben ja am Anfang gesagt,
ich wollte es nicht,
dass Sie nicht mal einen Führerschein haben.
Ja, das stimmt.
Das gebe ich Ihnen.
Also aber ich fahre öfter mal Taxi, weil ich keinen Führerschein habe. Das ist billiger, als ein Auto zu haben.
Das stimmt.
Ich kann auch recht.
Weil es ist wenigstens Dankeschön. Richtig geschrieben.
Ich möchte auch noch mal kurz an das anknüpfen, was ich sagen, weil ich finde, dass ich habe ja eben so eine Lanze fürs Spülmaschine ausräumen gebrochen. Also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass es auf die Inhalte nicht mehr ankäme. Also der alte Spruch, ohne Inhalt ist es nichts, der gilt einfach. Und die Inhalte zu kennen und sich da rein vertiefen zu können und zu mögen und diese Fähigkeit eben genauso zu haben wie andere auch, das halte ich für ganz wichtig. Und ich bin auch davon sogar überzeugt, dass auch der Kulturbereich im weitesten Sinne mehr Beschäftigungsmöglichkeiten noch bieten wird und weiter vorhalten wird, trotz aller immer wieder angekündigten Sparmaßnahmen, weil wir ja auch, das können Sie sicherlich auch bestätigen, im anderen Wirtschaftszweig, nicht bei den Verlagen, sondern beim Buchhandel leider Gottes natürlich einen gewissen kleinen Niedergang haben, wo der örtliche Buchhandel sich sehr stark verändert und wir sicherlich auch weitere Foren für Literatur, für Autoren als Literatur, als Kunstform brauchen werden und haben werden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sowas auch weiter gefördert wird. Also ich sehe gar nicht so schwarz. Und glaube, dass man in dem Bereich sich auch noch etablieren kann. Das ist sicherlich kein Riesenfeld, aber es ist auf jeden Fall für Germanisten ein gutes Arbeitsfeld. Und natürlich, ich habe ja noch einen klassischen Magister. Und natürlich, wenn ich so höre mit der heutigen Studienordnung, dann denke ich, oh Gott, haben die überhaupt noch Zeit für das von mir vorhin propagierte Engagement? Das wäre natürlich schade, ja, und auch schlimm, wenn nicht mal mehr Zeit zum Lesen bleibt. Aber ich kann mir keine wirkliche Meinung dazu anmaßen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht auf verschiedenen Wegen dann doch sozusagen zurück zum Buch geht, ja, zurück zum Text. Und das finde ich auch ganz tröstlich so.
Herr Otto, wir haben ja mit Ihnen jemanden, der vom Bundesverband der Arbeitgeberverbände kommt. Und wir haben heute Nachmittag schon mal gehört, Begriff ist in unserer Runde bisher nicht gefallen, spielt in Ihrem Zusammenhang der Begriff der Kulturwirtschaft und ihre mögliche Entwicklung eine Rolle im BDA-Zusammenhang? Wird das gesehen, sozusagen parallel dazu, was Herr Mayer sagt, es ist ein Bedarf an gebildeten, kreativen Menschen auf jeden Fall da.
Doch, das ist ein Thema, wenngleich man realistischerweise sagen muss, dass die starken Mitglieder die sind, die besonders die Wertschöpfung vorantreiben. Das sind dann Metall- und Elektroindustrie und weniger der Deutsche Bühnenverein. Der Deutsche Bühnenverein ist aber uns auch Mitglied, genauso wie die Produzentenallianz, also aus dem Bereich Film und Fernsehen. Und da geht es natürlich auch darum, dort ein Bereich, der traditionell, ich glaube, das können alle bestätigen, die aus ihm kommen, nicht unbedingt von Lebenszeitarbeitsverhältnissen ab dem 20. Lebensjahr gekennzeichnet sind, verlässliche Strukturen zu etablieren und auch in die Zukunft weiterdenken zu können, vor dem Szenario Buchhandlung, Presse, Printbereich. Das sind, glaube ich, in der Tat riskante Felder und das ist durchaus ein Thema. Aber vielleicht unabhängig von dem, was jetzt mein Arbeitgeber, der jetzt kein besonders kultursensibler Arbeitgeber ist, das ist, glaube ich, erwartet auch keiner, weil es eben hier um Wertschöpfungsfragen geht. Aber man neigt ja immer dazu, wenn man selbst zurückblickt auf das, was man geschafft hat, nicht geschafft hat, sein eigenes Leben so ein bisschen anguckt, da eine Linie hineinzulügen im Nachhinein. Das weiß ich nicht, wenn ich dem auch verfalle. Aber was mir wichtig ist, jenseits des Germanistikfaches, generell für Geistwissenschaftler, für Leute, die eben nicht lernen, wie man einen Nagel in die Wand schlägt, sondern anderes, was mir im Hinblick auf unsere Praktikanten, die wir sehen, auch immer wieder auffällt, die wir haben, immer wieder auffällt, ob das jetzt mit der Modularisierung zusammenhängt, weiß ich nicht. Es fehlt mir manchmal ein wenig das, was ich Leidenschaft nennen würde. Das klang hier mit Begriffen wie Inhalt und Engagement an. Und da würde ich doch immer versuchen, möglichst lange dafür zu appellieren, geh deiner Leidenschaft nach und mach das, worauf du wirklich Lust hast und vertiefe dich da. Das klang bei Ihnen auch an, dass Ihnen das manchmal auch fehlt. Und ich glaube, damit hilft man sich selbst immens. Und irgendwann kommt sicher die Frage, wo man sich fragen muss, wie ernähre ich damit eine Familie oder ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu finden. Aber die Leidenschaft zu bewahren und das auch zu leben und nicht zu schnell taktisch zu werden, nicht gleich nach dem Abitur zu gucken, was ist denn das Jahresgehalt eines Volljuristen? Das fände ich.
Herr Rauf, Sie führen den Titel des Professors, weil Sie auch spät noch nach beruflicher Karriere oder während der beruflichen Karriere schon in einer etablierten Position habilitiert haben. Ist damit verbunden ein Lehrauftrag? Wirken Sie noch in die Hochschule hinein als jemand?
Nein, ich habe das wahrgenommen, also die Venia wahrgenommen in Berlin, wo ich mich habilitiert habe und dann eben als Privatdozent der Humboldt-Universität angehörte. So lange, wie ich noch in Frankfurt und später in München tätig war. Aus München wurde mir also schon die Reise etwas mühsam und ich war gerade dabei, mich umzuhabilitieren nach München. Als dann eben die Anfrage aus Marbach kam. Und dann habe ich also ganz Schluss damit gemacht, weil ich gesagt habe, das wird mir zu viel, ich konzentriere mich jetzt also auf die. Von daher habe ich also mit der Lehre nichts mehr zu tun direkt, aber man ist natürlich also dadurch, dass wir eine Forschungseinrichtung sind, ist man in ständigem Kontakt und kennt auch ein paar Leute. Und ja, ich habe mich mein Leben lang dafür interessiert, also für wissenschaftliche Arbeit und Forschung und habe nie aufgehört, das zu tun, neben allem anderen, also neben dem Journalismus auch, soweit das möglich war. Es ist möglich, zweispännig zu fahren, mit Einschränkungen, mit großen Einschränkungen und mit dem Eingeständnis, dass es immer auf Kosten entweder der eigenen Lebenszeit oder in der Regel der Familie geht und so weiter. Aber es ist nicht ausgeschlossen und ich hoffe, dass Sie auch von dem, was wir jetzt gesagt haben, also auch über riskantere Bereiche und so weiter, nicht nur also so in der akademischen Qualifikation, also die Höhenluft, sondern also auch, was weiß ich, Berufsbereiche, mögliche Berufsbereiche, Optionen, die riskanter werden, andere, die nach wie vor ein gutes Chancenpotenzial bieten, dass Sie daraus jetzt also nicht jetzt mit einem Gefühl der zu weitgehenden Ernüchterung und Resignation rausgehen, das wollten wir nicht vermitteln, glaube ich, keiner von uns. Das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Otto, kann man schöner nicht sagen. Also bitte bleibt euren Leidenschaften, wenn ihr eine habt, das ist was so Kostbares. Und wenn die also sich mit Inhalten verbindet, dann bleibt ihnen treu eine Weile und auch eine gute Weile. Und wenn ihr dann anschließend was ganz anderes tut, dann werdet ihr zumindest kein Gefühl der Reue haben, dass ihr irgendwas mal verpasst habt, weil ihr habt es wenigstens mal einmal richtig gemacht und ihr habt einmal die Vertiefung gefunden, die ein richtiges klassisches Studium bieten kann. Und ich glaube, wenn man das also wirklich mal gehabt hat, wenn man sich das, wie man heute sagt, gegeben hat, dann kann man auch später gut was ganz anderes tun. Ich kann mir das gut vorstellen, auch was ganz anderes zu tun und getan zu haben. Das geht, aber man muss wirklich also der Leidenschaft für das Fach auch mal nachgegeben haben, auch über den Bachelor raus und den Master und bis zur Promotion. Das sind alles Abschlüsse, die man haben kann und die man auch haben soll. Und ich weiß, dass das geschätzt wird in allen Bereichen, über die wir heute gesprochen haben, dass ein solcher qualifizierter Abschluss da seine Schätzung findet. Habilitation ist ein anderes, schwieriges Thema. Das haben wir aber gesagt.
Meine Damen und Herren, das war das Schlusswort einer weniger Diskussion als einer orientierenden Runde anhand von Berufsbiografien einfach die Zwischenräume ein bisschen deutlicher zu beleuchten, als das in dem eher statistischen Vortrag zur Eröffnung des heutigen Nachmittags möglich ist. Wenn man sich auf Statistiken einlässt, dann bekommt man von einer Sprache und von der Darstellung her eher diese Schemata. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein paar Beispiele gegeben haben, und es ist ganz in meinem Sinne natürlich auch, Sie brauchen eine große Frustrationstoleranz, aber innerhalb derer besteht durchaus Grund zu Optimismus und Hoffnung. Und was die Fachentwicklung angeht, konnten wir nicht so viel leisten. Wir haben so viel mit unseren anderen Berufen zu tun. Die Germanistik müsst ihr schon selber reformieren. Vielen Dank. Guten Appetit.